Charlie Kilian, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, hallo Jan, mega schön dort zu sein. Ich bin der Kilian Ziegler. Ich bin Slam-Poet und Kabarettist und Wortakrobat. Das heisst, ich spiele mit der Sprache und habe alles gerne, was irgendwie mit Wortverdrehen und so zu tun hat. Und ich muss alte, sagst du wahrscheinlich, ich sage alte natürlich, aber das versteht nicht immer jeder aus der Schweiz. Wenn ich das irgendeinem Zürcher sage, dann ist schon was, alte, alte, weiss noch. Und ja genau, und bin schon als Willi unterwegs seit 2008 und ja, das ist so das, was ich in wenigen Sätzen bin.
Wie lange hast du von alten an?
Ist mir noch gegangen.
So die obligate halbe Stunde.
Die obligate halbe Stunde.
Mit dem Plus, Minus ein bisschen mehr.
Ganz genau. Ich sage, ich im Ende Programm habe ich gesagt, von Alten hast du immer eine halbe Stunde. Das ist so gäbig. Du kannst in den Zug einsteigen, in einer halben Stunde bist du von Alten zu Bern. In einer halben Stunde bist du in Zürich, du hast immer eine halbe Stunde. Zürich, Basel, Luzern, Chur, Hamburg, New York, immer eine halbe Stunde. Und kam habe ich jetzt auch ein bisschen länger gehabt.
Ja,
ein bisschen mehr als eine Stunde. Aber echt auch noch gemütlich.
Ja, und vor allem Zentralschweiz ist ja sehr idyllisch, oder?
Mega, mega. Und ja, also wenn jetzt der Zug nicht so stickig und heiß gewesen wäre, hätte ich es sogar können geniessen.
Ja, jetzt wird es langsam sehr feuchtflörig, würde ich jetzt so behaupten. Aber den Peak haben wir, glaube ich, noch nicht erreicht. Jetzt haben wir Mitte Juli so von Afrika und glaube ich, so eine richtig schöne
sicher?
Hitzewelle.
So hast 52 Grad.
Also bist du schon ein bisschen erschlagen gewesen, wo du da
ja, wirklich. Also ich musste meine Schanke gestehen. Ich bin sehr unfit. Und vor allem, ich schwitze dann auch immer so gerade völlig drauf los, als hätte ich irgendwie einen Marathon gelaufen oder irgendwie einen geschaut im Fernsehen. Nein, weißt du, ich schwitze immer so fest. Das ist jetzt irgendwie ein mega schlechtes Smalltalk-Thema. Aber
das habe ich genau wollen.
Ich habe gerne Tipps, aber sie macht mir schon ein bisschen zu arbeiten. Ich weiß nicht, was bei dir ist.
Ja, ich habe mich daran gewöhnt. Ich bin natürlich hauttechnisch jetzt nicht gerade der, der sollte. Sonst bin ich dann der Mr. Krabs. Und da ich nicht so der Kapitalist bin, wie jetzt beim SpongeBob, muss ich eher am Schatten an.
Ja.
Aber wie kommst du mit der Hitze klar auf der Bühne? Das sind auch Scheinwerfer
ja, ja.
Und so.
Ich glaube, da bin ich einfach auch gut abgelenkt. Weil da bin ich so irgendwie halt im Text oder irgendwie mit dem Publikum in der Situation, dass man nicht so zu schaffen macht. Es gibt manchmal, vereinzelt, wenn man so im Sommer irgendwie noch einmal, einen Auftritt hat. Also ich mache mir erinnern, ich habe mal ein Tryout gehabt für ein neues Programm, wo man einfach so, der Musiker und ich, der Samuel Blatter, mit dem bin ich zusammen unterwegs. Er ist mein Sidekick und eben mit Musiker haben wir ein Tryout gehabt in Dietike und das war wirklich im Hochsommer gewesen.
Für aussen?
Nein, es war drinnen gesehen und irgendwie die Lüftung hat nicht so wollen oder sie haben sie abgestellt wegen dem Lärm oder so und es ist wirklich abgetropft und dann ist das eigentlich schon fast eine halbe Nummer gesehen, wo ich dann irgendjemand gesagt habe, bringen wir ein Tüchli und solche Sachen und dann ist es schon extrem. Aber sonst, eigentlich geht es noch mit der Bühne.
Ist ja auch noch krass bei einem Tryout, wo man sonst schon ausprobiert und selber ein bisschen Blut, Schweiß und Tränen hat, um zu schauen, wie es ankommt. Hat man ein bisschen verbarmen gehabt, oder?
Ich glaube, die Leute haben ihnen mitgelitten. Also sie haben wirklich gefunden, die arme Sau dort oben. Aber das Coole ist ja mittlerweile, dass die meisten Scheinwerfer LED, die sind nicht so heiß wie früher, wo halt wirklich so was Bretsch gemacht hat. Darum geht es eigentlich noch.
Wenn du an ein Tryout gehst, mit welchen Gedanken gehst du? Also bist du schon völlig erprobt oder wenn du so wirklich mit frischem Bar gehst und das testest? Wie geht es mit Kilian denn?
Es ist im Fall wirklich so, obwohl ich schon sehr lange unterwegs bin, eben seit eigentlich 15 Jahren und schon irgendwie drei Programme auf dem Buckel habe, es ist ja nicht eine Angst, aber schon irgendwie so ein mega Respekt, weil irgendwie eigentlich könnte ich sagen, komm, es kommt eh gut, bis jetzt ist es immer irgendwie gegangen. Aber ich habe wirklich, wenn ich wirklich ein ganz neues Programm habe, neue Sachen, ich bin so nervös. Also wäre ich der erste Auftritt und ich wirklich Blut, Schweiß und Tränen, wie du gesagt hast, und irgendwie so ein bisschen Angst irgendwie. Weil irgendwie will man ja, dass die Leute einem gerne haben, irgendwie will man ja, dass irgendwie schon
ready ist. Oder Reaktion, Menschen.
Voll. Und, aber das Gute ist, bei einem Tryout, die Leute wissen, wie, okay, komm, es kann halt einfach auch scheitern und es ist noch neu. Darum ist eigentlich, kann ja nicht so viel passieren.
Was hat die auf die Bühne gezogen?
Es ist mir vor allem schwierig, das so zu beantworten. ich bin eben eigentlich gar nicht so eine mega expressive Person, die jetzt irgendwie so immer das Rampenlicht sucht, so privat. Also das glaubt man eben nie jemand, aber es ist
ja
so.
Ja, also ich kann das schon nachvollziehen, aber gleich gibt es ja etwas, was einen zieht.
Ja, ja, voll.
Man will ja etwas.
Ja, ja, voll. Eben irgendwie von dem her ist es nicht irgendwie so ein Grundgehen, aber... Ja, ich weiß es nicht. Also ich habe ganz früher mal, das ist so ein Jugendsünd von mir, habe ich ja noch gerappt. Mir schlägt das recht. Ja, ja, voilà. Ich tue das auch im aktuellen Programm thematisieren.
So ein richtiger Gangster.
Ja, mega Gangster. Nein, überhaupt nicht. Aber du hast ja den Dings da, den Phil Freeze. Ja. Ich natürlich noch nicht persönlich kennt, aber hat irgendwie so, das ist in der Zeit, wo sie irgendwie aktiv sind, bin auch ich so ein aktiv gewesen. Aber ich habe natürlich keine Sau gekannt, unsere Band. Und dort irgendwie habe ich so wie Blut geleckt, gefunden, irgendwie auf der Bühne zu stehen. Es ist halt so mega unmittelbar, irgendwie so, wenn irgendetwas machst im Alltag, denkst du immer irgendwie an gestern und am Morgen und so, bist irgendwo nehmen. Und auf der Bühne bist du gerade voll im Moment und das, was vor und nachher ist, ist egal. Und dann irgendwann habe ich mal so einen Slam angemeldet, eben 2008, und habe mich selber ins kalte Wasser geworfen, weil ich fand, ich will das jetzt einfach mal probieren. Und dann hat das mit Ärmel gezogen. Und ich glaube, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das Ding ist, als ich halt das erste Slam gesehen habe, den ersten Poetry Slam im Publikum.
Wer war dein Ebekicks-Moment? Wer ist auf der Bühne
schon? Renato Kaiser ist auf der Bühne gesehen, natürlich. Der verfolgt mich seit Jahren schon. aber
ich
nicht,
auch!
Aber nicht nur, ja, also das verbindet uns offenbar, Renato. Lieber Gruß an dieser Stelle. Ja. Und, aber es ist irgendwie noch krass, was mich begeistert hat, ist, wenn irgendjemand etwas Lustiges gemacht hat und es ist wirklich lustig gewesen, haben die Leute gelacht. Und wenn jemand etwas Lustiges gemacht hat und es ist noch nicht so lustig gewesen, hat halt niemand gelacht. Und wenn jemand etwas Ernst gemacht hat, haben die Leute zugelassen. Es ist einfach so gerade die Interaktion. Ja. Es geht einfach nicht ohne Publikum. Und das ist, glaube ich, so das gewesen, was so mich fasziniert hat. Das war jetzt eine sehr lange Antwort
gewesen, du, alles, Frage. Alles gut, das schätze ich sehr, weil so kann ich wieder meine nächste Frage zwecklegen. Ja. Kommt denn die Faszination fürs Wort, das Wortakrobatik vom Rap, oder was hat dich so fürs Wort interessiert? Was ist für dich das Wort?
Also für mich ist es wirklich ein Spielplatz, weil ich mag mich erinnern, schon als Kind oder als Teenies einfach so die Wortspielereien, einfach irgendwie völligen Stuss labern, stundenlang ohne irgendetwas zu sagen, das ist dann irgendwie schon rum gewesen.
Also eigentlich könntest du auch ein Politiker.
Ja, es ist wirklich das, ich glaube, ich habe alles. Ich weiß nicht, ob meine Botschaft genug Leute würde erreichen und so, wer weiß. Ja, aber irgendwie, weiß auch nicht, so, ich habe wie so, ich finde eigentlich nichts schlimmer als die finden, ja, die Sprache ist fix und die darf sich nicht verändern und bla bla bla. Gerade das Gegenteil ist der Fall. Ich finde, Sprache ist immer in Veränderung. Wir lernen neue Wörter ständig, man kann Sachen verändern. In der Werbung sehen wir Wortspielereien und so weiter und so fort. Also für mich ist es eigentlich immer etwas mega Dynamisches und etwas Bewegliches.
Aber was gibt es? Also was, wenn du so ein Wortspiel hast, was löst das aus bei dir? Freude? Oder?
Ja, mega, mega. Also
ein so, Flow?
Absolut. Also wenn ich im Schreiben bin und dann irgendwie... Wenn das läuft, dann bin ich voll im Flow. Ja, es ist wirklich das. Also wenn natürlich irgendwie ein Wort in Sinn kommt, was noch nicht gibt, oder irgendeine Kombination, also dann freue ich mich wie ein kleiner Golf. Also für mich ist es wirklich so, ich finde eben so Wortakrobat gefällt mir noch, weil es ist wirklich so böse, also wirklich, du nimmst das Wort, schmeißt es in die Luft und schaust, was zurückkommt. Es ist ja so. Und von dem, also eine grosse Freude. So,
auf jeden Fall. Ist es denn eher das gesprochene Wort, das dir zusagt, oder das geschriebene Wort? Und wo gibt es Unterschied für dich?
Also bei dem, was ich mache als Künstler, ist schon das gesprochene Wort.
Okay.
Und das ist ein grosser Unterschied beim Schreiben. Natürlich, das Schreiben gehört dazu, weil ich schreibe Texte, wo ich dann auf die Bühne gehe damit. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kolumne schreibe, schreibe ich eigentlich ganz anders, weil ich weiss, die Leute lesen es. Und wenn ich auf die Bühne gehe zum Beispiel, ein simples Beispiel ist, du kannst nicht drei Nebensätze machen, weil dann weiss schon niemand mehr, was ist jetzt am Anfang
des Satzes. Du musst Punchline.
Ganz genau. Und es ist halt viel näher am gesprochenen Wort. Man sagt ja, Spoken Word ist auch so ein... wird ja auch oft gebraucht im Zusammenhang mit Poetry Slam. Und eben dort ist auch der Rhythmus viel wichtiger, der Klang ist viel wichtiger. Und das geschriebene Wort liebe ich natürlich auch, weil ich lese sie sehr gerne.
Was liegt jetzt gerade auf dem Nachttischli? Da hast du ein Nachttischli?
Ich habe ein Nachttischli, aber meine Bücher sind nicht drauf.
Okay.
Was habe ich jetzt letztens? Ich habe ein sehr gutes Buch gelesen, das heisst Stolen Focus von Johann Hari. Das ist irgendein... Ursprünglich ist er, glaube ich, aus Großbritannien, aber wohnt in den Staaten. Und das ist ein Journalist, der eigentlich ein Buch darüber geschrieben hat, ein Sachbuch, warum er halt so handysüchtig ist. Das ist eine sehr gute Lektüre. Und ich habe schon ein paar so Bücher gelesen, weil ich bin eben einer, der sehr anfällig ist, ständig irgendwie im Sachen checken. Und das ist wirklich ein sehr gutes recherchiertes Buch. Das kann ich sehr empfehlen.
Und das Lieblingsbuch von der eins, das dich geprägt hat?
Was mich geprägt hat?
Ja.
Boah, da fragst du mich etwas.
Für das bin ich da.
Ja, stimmt. Du mit deinen Fragen nicht mehr.
Ja, du.
Ich will einfach einen
Kaffee trinken. Das können wir nachher, aber bei dieser Hitze
ja, gut,
ich bleibe schon lieber beim Wasser.
Also mein Lieblingsbuch, und das ist auch ein Buchtipp, es ist mega unbekannt, aber irgendwie haben wir das einfach den Ärmel reingezogen. Es ist auch auf Englisch, lustigerweise, obwohl ja eigentlich sonst die deutsche Sprache mein Ding ist. Das heisst Skippy Dice von Paul Murray. Das ist, kann man mal googeln, es ist nicht sonderlich bekannt, aber es ist so ein mega dicker Schinken und es handelt, ohne zu viel zu verraten, in so einem Bubeninternat in Irland, wo aber angrenzt an ein Mädelinternat und das sorgt schon für einen gewissen Konfliktstoff.
Ja, also ich sehe da gewisse... Ja. Wenn jetzt du für dich einen Text schreibst, wenn weißt du, dass du mit dem auf die Bühne kannst?
Ja, ich, es ist noch schwierig. Also ich gehe eigentlich noch gerne auf die Bühne, wenn der Text eigentlich gar noch nicht fertig ist.
Okay.
Wenn es so 80% fertig ist. Weil es gibt so, das kannst du vielleicht, wenn man irgendetwas schafft und bist so nah dran.
Betriebsblind
oder was? Ja, ganz genau. Und du bist so nah dran, du weißt eigentlich gar nicht mehr. Am Anfang bist du natürlich Feuer und Flamme, bist ja. Die Idee, oder? Ist grossartig, das braucht die Welt und das ist ein genialer Satz und sowieso. Und umso länger du daran schaffst, oder ich zumindest, denke ich so, hey, ist das überhaupt noch gut? Das ist doch mega nicht lustig. Und ich habe die Erfahrung gemacht, irgendwann muss ich es einfach auf die Bühne bringen. Und
sonst fällt es an stinken,
oder? Ganz genau, ganz genau. Und dann das Publikum gibt mir dann sehr schnell zu verstehen, ob es etwas taugt oder nicht. Und ich tue es dann immer noch überarbeiten, vor allem kürzen und so weiter. Und noch. Also von dem her, ich glaube, ich gehe lieber ein bisschen zu früh mit etwas auf die Bühne, als ein bisschen zu spät. Und wenn das ist, ist es noch schwierig zu sagen. Beim Slam ist es noch einfach, weil du hast so eine 6-Minuten-Zeitlimit bei dem Wettbewerb. Und dann weisst du natürlich schnell, auch gut, wenn ich jetzt so wie 6 Minuten habe, dann muss ich jetzt nicht noch doppelt so viel weiterschreiben, dann ist es wahrscheinlich nahe am Ende. Aber ich glaube, das muss man ein bisschen für sich herausfinden, das kannst du gar nicht so generell sagen.
Wie sind die Texte unterschiedlich für Poetry und wenn du das Programm schreibst?
Das ist, sagen wir es mal so, der grosse Unterschied ist natürlich, wenn ich für einen Poetry Slam schreibe, hast du halt die 6 Minuten, du kannst das sehr kurz behalten. Das Programm ist 90 Minuten, das heisst, es muss irgendwie einen roten Faden haben, es muss, oder ein Set zumindest irgendeinen Faden haben. Und also ich glaube, wenn ich, um sie in einem Satz auszudrücken, beim Programm denke ich noch ein bisschen mehr als Grosse und Ganze und muss nicht alles quasi in den ersten 6 Minuten verschießen, sondern kann das schön stückchenweise. Ich kann viel abwechslungsreicher sein, ich kann mal ruhig sein, ich kann mal wieder lauter sein, ein bisschen lustiger, ein bisschen ernster. Und ich glaube, so, das Programm ist schon noch eine andere Welt, als wenn ich jetzt einfach...
Wie würdest du dein Programm beschreiben?
Wie meinst
du,
sorry?
Wie würdest du dein Programm beschreiben? Oder deine Kunst per se?
Ich würde sagen, es ist intelligente Wortspielerei mit Haltung. So. Also es ist wie Klamauk, auf jeden Fall. Also es ist schon sehr viele Sachen sind völlig Nonsens. Aber ich finde, ich habe eine Haltung und ich tue jetzt nie irgendwie zum Beispiel 10 Minuten hinstehen und sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Sondern ich mache es eher so pointiert und da wieder eine Spitze und da.
So angry.
Nein. Kennst du wie heisst der Johnny Byrne? Das ist so ein Luzerner Comedian. Er hat mal ein Programm, er hat es aber glaube ich nie aufgeführt, oder ich weiß gar nicht, er hat es aufgeführt. Der hat es genannt Angry Burn, weil zum Namen heisst er eben Brun oder Burn oder so. Und darum hat das dann sein Sinn irgendwie. Nein, Angry Bird-mässig, das spiele ich auf dem Handy, aber es ist auch nicht. Nein, ich bin jetzt auch nicht so einer, was ich so in Rage rette. Ich bin mir so ein bisschen entspannt und mache es so mit einem Lächeln und genau. Aber ich glaube, das längst für mich ist mir wirklich so eine Haltung auch wichtig. Also früher wollte ich einfach lachen. Und je länger dass ich jetzt irgendwie das mache, ist mir schon auch wichtig, irgendwie...
etwas zu setzen.
Ah, ganz genau. Und eben, ich habe jetzt nicht eine riesen Fanbase, aber die Leute, die mich cool finden, ich glaube, die denen irgendetwas mitzugeben, ist aber schon cool. Dass man ja wie das auch etwas kann... Ich meine, das ist ja ein Privileg, du kannst nicht mehr hinstehen und Leute hören dir überhaupt zu. Das ist irgendwie, wenn man das eigentlich nicht nützt, ist irgendwie wirklich schade.
Wie würdest du denn deine Haltung beschreiben?
Also mein Physiotherapeut sagt, ich muss unbedingt gerade dahin sitzen.
Ah ja, so. Physiotherapeuten ja. Sind wir natürlich auch ein Begriff.
Ja, logisch, oder?
Aber die sind meistens defizitorientiert und wenn die immer darauf aufmerksam machen.
Ja, sie können mal ein Kompliment machen. Also irgendwie, hey, deine Haltung hat sich verbessert. Ja.
Passiert ab und zu, aber all schalte ich einmal. Das war meine Nick, weil ich... Das ist so mein Sorgekind. Manchmal verhebt sie, manchmal hebt sie nicht.
Das ist, wenn du einfach Kabis erzählst.
Ja, das ist so. Das ist so,
so ein Bullshit-Filter drin, wo, ja, wenn du die Fragen nicht gut stellst, dann...
Das passiert auch beim iPhone. Plötzlich hängt es ab und dann sag ich, will man nicht weiter zulassen.
Ja.
Aber die Frage ist, Haltung.
Wenn ich meine Haltung beschreibe. Ja. Ist noch schwierig. Ich würde sagen...
Oder wie verkauft man Haltung, besser gesagt?
Ich glaube, meine Grundausgangslage ist, ich tue sehr oft gegen mich selber schiessen. Also ich tue eigentlich nicht... Ich bin sehr ein selbstironischer Mensch. Also ich lache auch gerne über mich.
Wann hast du das letzte Mal über dich gelacht?
Wann hast du das letzte Mal über mich gelacht? Es dürfte noch nicht lange her sein. Was war echt das? Wann habe ich das letzte Mal gelacht über mich? das ist vorgestern. Also ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, aber eines der letzten Mal. Ich hatte einen Auftritt, also ein Diplom-4. Und es ist tiptop gegangen und so. Die Leute haben Freude gehabt, ich habe Freude gehabt. Und ich habe gefunden, ich gehe mir nachher noch schnell, es war auch mega heiß gewesen, so wie heute, bin ich wieder zurück umziehen, weil ich habe für den Auftritt schnell das Hemd angelegt, lange Hose, um so ein bisschen einen Eindruck zu machen. Und dann bin ich zurück umziehen, irgendwie, ich habe extra Garderobe gehabt. Und dann wollte ich aus der Garderobe wollen und habe das Licht abgestellt und habe gemerkt, hinten in der Garderobe brennt noch Licht, bei den WCs und so. Da habe ich gefunden, okay, komm, ich gehe schnell hinten das Licht abstellen. Ich habe vorne nicht mehr das Licht angelassen, dann habe ich es abgestellt und es war steindunkel. Und dann habe ich gefunden, das war jetzt irgendwie dumm gewesen. Und dann bin ich vorne gelaufen, im Dunkeln. Ich bin voll in die Tür reingelaufen. Ich hatte so eine Bühne gehabt und dann habe ich gefunden, das ist jetzt so unnötig. Ja, wirklich, so unnötig und so blöd gewesen. Und während sich andere vielleicht zu Tod aufgeregt hätten, habe ich gefunden, ach komm, manchmal bin ich einfach ein bisschen ein dummes Ich. Aber ich finde das irgendwie lustig und ich thematisiere es auch gerne. Während jetzt andere wahrscheinlich würden unter den Dächern bekehren, habe ich dann so den Leuten gesagt, wisst ihr, was mir jetzt passiert ist? Mir ist jetzt das Dümmste passiert, ich habe jetzt den Kopf an der Tür angeschlagen. Und ich glaube, das ist meine Grundhaltung, dass ich wie das Publikum, es gibt ja manchmal so KünstlerInnen, die so, weißt du, sie schweben so ein bisschen über dem Publikum. Sie haben das Gefühl, sie wissen alles so ein bisschen besser. Und ich bin immer so ein bisschen, ich bin auf Augenhöhe im Publikum und wenn im Zweifelsfall ein bisschen unten dran. Also ich sage den Leuten, hey komm, wir lachen zuerst mal über mich und nachher lachen wir dann aber auch gegen die oben. Aber so die Devise nicht gegen unten zu treten, wo man ja so könnte aus dem Gabriel, das ist schon etwas, was ich auch auf der Fahne habe.
Den Humor finde ich einfach irgendwann auch nicht mehr so lustig. Also der ist auch vorausschiebbar. Also wenn ich gegen runter trampe, dann merke ich auch oft, dass man sich mit der Thematik nicht so auseinandergesetzt hat, sondern eher einfach so, das, was man gerade sieht, rausjagt. Oder?
Voll. Erstens das und ich habe das Gefühl, es hat wie... Ja, ich weiß auch nicht, aber es ist halt einfach auch irgendwie nicht sinnvoll. Also weißt du, ich meine, es ist ja mega einfach, irgendwie abzutreten, auch wenn es jetzt ein handwerklich gut gemachter Joke ist oder so, dann ist ja, was bringt denn das? Da lachen wir irgendwie, du musst eigentlich über die Reichen so, und die Mächtigen und die quasi die Welt zerstören, um jetzt so mega pathetisch zu sein, du musst ja die eigentlich auslaufen, du musst ja die irgendwie bloßstellen und sagen, hey, das sind ja die Witzfiguren. Das sind die, die verdient haben, dass man über sie kritisch redet.
Ja. Was ich ja immer auch oft höre, ich finde es auch gerne lustig und habe ja auch schon den ein oder anderen Künstlerin da gehabt, die sich in dieser Zunft austobt, werde ich oft auch von den JournalistInnen gefragt, ja, darf man sich über Behinderung lustig machen? Da denke ich, ja, kann man, weil wenn man es nicht macht, exkludiert man auch und dann sind wir auch wieder stigmatisiert. Aber ich habe immer das Gefühl, man müsse sich mit der Thematik ein bisschen auseinandergesetzt haben, um auch wirklich nicht den Joke, den man sieht, sondern vielleicht den Joke unter dem Joke kann man vorgrübeln. Und dann kann man sich lustig machen, wenn man nachher auch eine halbe Stunde ernsthaft über das Thema sich auseinandersetzen.
Ja, eigentlich so wie, also wenn ich richtig verstehe, du meinst so wie eigentlich so eine Startrampe eigentlich, oder wie quasi wie so, du nimmst einen Joke und nachher kannst du quasi mit dem ins Thema rein, wenn du dich damit befasst hast. So.
Ja, das merkst du sofort, weil eben, ich biete natürlich auch humoristisch mit meiner Stimme und so, aber wenn sich dann einer nur auf dem aufhängt, finde ich es dann irgendwann nach dem zweiten Joke auch nicht mehr so amüsant.
Ja, aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, über das zu schreiben, was einem irgendwie eben etwas bedeutet. Also bei dir ist wirklich klar, das ist ja deine Lebenswelt, das ist ja, das ist dir wichtig, das ist für dich jeden Tag nichts. Aber wenn es irgendeiner kommt und sagt, ich mache jetzt irgendwie Jokes über Leute im Rollstuhl, einfach weil es einen Joke gibt, ist das einfach gerade mega billig so.
Seit fast 10 Jahren trittst du ja im Duo auf.
Ganz genau.
Wie war die Umstellung zuerst mit deinen Texten allein und dann plötzlich noch jemanden nebendran zu haben?
Ja, es war natürlich der Pain, gewesen, weil ich jetzt 50-50 machen musste und seither zu
allen Tagen kommen. Also finanziell, oder was?
Nein, es war schon noch ein Umstieg, gewesen, weil zuerst habe ich einfach quasi... Also es hat sich auch recht entwickelt, das Duo. Ja. Also zuerst ist es eigentlich so gewesen, Samuel Blatter, er ist Musiker, er ist Berufsmusiker, er ist Jazzmusiker, er spielt in verschiedenen Bands.
Bist du auch musikalisch?
Ich habe mal Klavier gespielt, um die 10 Jahre, aber Ewigkeiten nicht mehr. Also ich glaube, ich wäre musikalisch, aber ich bin immer sehr faul und habe sehr wenig geübt. Das heisst, ich habe so mein Talent, falls ich das hatte, ihn so ein bisschen verschwendet und habe irgendwann aufgehört. Aber ich würde mega gerne wieder spielen. Aber das Ding ist eigentlich, lustigerweise, gut, dass du es ansprichst, ich habe ihn gekannt, halt irgendwie über 3 Ecken. Er wohnt als Auto oder in der Nähe von Auto. Und habe ihn mal gefragt, ob er mir Klavierunterricht geben möchte. Ich wollte das wieder auffrischen. Okay. Und er hat gesagt, ja, aber Klavierunterricht macht er eigentlich nicht so in diesem Rahmen. Macht er schon, aber halt nicht so Privatunterricht. Aber wenn ich irgendwie mal einen Gig habe für ihn, wo er irgendetwas kann ich ihm ja mal Klavier ein paar Sachen zeigen und so und dann die Synergien nutzen. Und dann, als ich mein erstes Programm geschrieben habe, habe ich irgendwie gefunden, hey, das wäre eigentlich noch cool mit dem Musiker zusammen. Und habe ihn gefragt, ob er sich das vorstellen könnte. Eben, weil ich das irgendwie im Hinterkopf hatte und dann ist das so entstanden. Und klar, du musst natürlich ganz anders denken, wenn du im Duo arbeitest. Du musst immer jemanden mitdenken, musst überlegen, gut, wo könnte man Musik einsetzen. Er redet auch, also er ist nicht nur Musik, er ist auch der Sidekick. Und im ersten Programm war es wirklich so, dass ich sehr fest halt gesagt habe, komm mit, du spielst dort und da und ich mache das und das. Und nach dem zweiten und dritten Programm war es viel mehr Zusammenarbeit, wo wir es auch wirklich zusammen entwickelt haben, wo er viel wichtigere Rollen bekommen hat. Und jetzt ist es eigentlich wie so aus einer Frontmann-Sidekick-Situation im ersten Programm ist jetzt eigentlich wie ein Duo. Ganz genau. Ich bin schon der, der vorne steht. Ich glaube, das ist schon so, das ist einfach so. Aber er hat auch eine sehr wichtige Rolle.
Faszination zu den Briefen. Erzählen wir die mal. Wo ich auch thematisiere.
Ganz oder? Genau, ganz genau. Eben, unser aktuelles Programm heisst, um noch ein bisschen Werbung zu machen, geschickt. So. Und wir spielen es noch bis Anfang des nächsten Jahres, am 7. Januar, ist Derniere.
Alles verlinkt.
Alles verlinkt, yes, yes. Und ich komme dann nachher, vielleicht sprechen wir auch noch drauf, zurück, kommt ein neues Programm, aber das ist ein Solo-Programm. Ah. Nicht, weil ich nicht mit dem Samuel auftrete, aber wir machen einfach so ein bisschen Pause. Und wir machen sicher wieder ein Programm.
Wieder einmal zum Raum gehen.
Ganz genau, einfach uns am Gagemann nicht können müssen teilen.
Ja.
So. Es ist einfach das. Nein, aber die Briefe, es ist noch lustig, weil eigentlich habe ich gar nicht so mega die Faszination für die Briefe. Also im Programm tue ich das natürlich mega aufstilisieren und das zu einer grossen Liebesgeschichte aufspielen. Ich habe einfach irgendwie gern, wie soll ich sagen, also ich habe einerseits gern all die Sachen, ich bin so ein unglaublicher Nostalgiker. Wobei mir das Programm schon auch sehr fest eigentlich mir gefunden, wir wollen kein angestaubtes, kein altmodisches Programm, sondern es soll ein Programm im Hier und Jetzt sein. Und irgendwie, ich glaube, es ist eigentlich mehr ein Programm, wo um so verborgene Sehnsucht und um Träume und um es geht so eine Liebesgeschichte, wo ein Fiktive vorkommt. Es geht eigentlich mehr so um die grossen Gefühle, sozusagen. Der Brief ist quasi das, was tut.
Transportieren.
Ganz genau. Und es ist, aber alles sehr auf die Chippe genommen natürlich. Aber der Brief, ich weiß nicht, ich finde es ein schönes Medium, weil ich glaube, das Coole ist, es ist eigentlich so wie, es ist halt ein sehr langsames Medium und es ist halt alles, heute, du weißt es ja mit Social Media, es geht so schnell und dann kommt schon wieder das Nächste. Und wenn du einen Brief schreibst, überlegst du das mindestens 3 oder 4 Mal, ob ein Brief halt schreiben. Es braucht einfach Zeit, es braucht Energie und darum, es hat schon noch irgendeine gewisse Qualität an dem Medium, wo mir
ja, gefällt. Ja, das Papier nimmt ja auch alles an. Und bewertet nichts. Also, du kannst die grössten Träume auf Papier schreiben und es wird nicht bewertet.
Ja.
Sondern du kannst wie so einen Weltzweck schreiben, oder?
Absolut.
Und das kann man ja auch in den Liebesbriefen. Alles schön!
Alles raus, alles raus. Ja, aber es ist wirklich, das ist etwas, was ich eigentlich sehr cool finde an meinem Job, obwohl ich es eigentlich auch gar nicht so als Job wahrnehme. Ich finde das ein bisschen dummes Wort. Aber dem, was ich mache, was ich sehr cool finde, ist, manchmal am Morgen hocke ich hin, irgendwie, eben ein weißes Blatt, oder meistens ist es halt auch eine weiße Notizbuchseite oder ein weißes Word-File.
Wie viel hast du schon voll geschrieben?
Notizbücher? Ja. Ja, schon ein paar, ich habe nicht zählt.
Und die behalte ich auch mit Nostalgie um den Kilian vor.
Ja, ja, voll. Also ich habe auch, also nicht nur Notizbücher, aber ich habe auch so viele Word-Files. Ich bin manchmal, wenn ich ein neues Programm schreibe, kann ich also alte Sachen durchforsten. Und ich habe noch so viele Textschnipsel und Ideen rumliegen. Also ich glaube, ich könnte aus all diesen Sachen, die ich einfach noch nie
gebraucht recyclen.
Habe. Ich könnte nicht einmal recyceln, weil okay. Ich es einfach nie gebraucht habe. Aber quasi aus der
Versenkung
vorholen und es würde ein gutes Programm geben. Also. Aber das ist eben das Coole, irgendwie, du kannst am Morgen oder wenn auch immer an ein weißes Blatt oder an eine weiße Word-File-Seite hingehen und du hast keine Ahnung, was du machst und dann so 3 Stunden später hast du aus dem Nichts etwas kreiert, aus deinen Gedanken und das ist irgendwie schon faszinierend, wie so die Ideen, ich weiß nicht, wo die herkommen, manchmal kommen sie einfach und ich werde oft gefragt, wie kommst du auf deine Ideen und ich kann es wirklich auch nicht erklären.
Sicher passiere ich wahrscheinlich einfach.
Ja, voll. Irgendwie. Und das ist irgendwie das Coole, dass manchmal, man überrascht sich auch selber, wenn man schreibt. So, das finde ich irgendwie noch cool.
Ein eigenes Buch schreiben, nie die Idee gewesen.
Mal, eine grosse Idee. Also ich habe mal ein Buch gemacht, okay. Aber das ist eigentlich mehr so eine Kolumnensammlung.
Ah, okay.
Ich habe so für das Alten Kulturmagazin Colt, hat das geheißen, das gibt es jetzt leider nicht mehr seit ein paar Monaten, Rest in Peace Colt. Das hat es über 10 Jahre gegeben und ich habe seit Anfang dort eine Kolumne gehabt. Und habe dann die besten oder meine Lieblingskolumnen in meinem Büchlein rausgegeben, im alten Knappverlag. Ich schicke dir eins, ich hätte es nicht gedacht, ich schicke dir sehr gerne eins. Mit dem Einzahlungsschein. Nein, natürlich nicht. Ich schicke dir so eins, ich schenke dir gerne eins. Hätte es nicht daran gedacht. Aber ich würde sehr gerne mal ja, einen Roman schreiben oder Kurzgeschichten, Storys so. Das ist schon ein Traum. Aber ich glaube, jetzt das Programm ist jetzt mal die erste Priorität und dann vielleicht nachher. Also ich, auf jeden Fall. Fände ich sehr cool.
Jetzt bist du am eigenen Programm dran. Wie entwickelt sich es? Ist es schon leicht in der Geburtsphase oder ist es noch irgendwo im 3., 4., 5. Monat? Wo
ich wünschte, es wäre in der Geburtsphase.
Okay. Noch keine Wehe gehabt?
Nein, ich glaube, es ist eher noch in der Zeugung. Es ist noch sehr, sehr früh. Nein, ist noch schwierig zu sagen. Bei mir ist es so, am Anfang ist alles sehr langsam, alles sehr gemächlich, weil ich noch nicht muss. Und dann irgendwie steigert es dann, die letzten paar Monate sind dann so die intensiven Monate. Und ich habe Premiere am 20. Januar oder am 21. in der Schütze ins Olten. Oder wenn ich sage Olten. Und also ich bin jetzt momentan am Sammeln. Ich bin viel am Produzieren, viel wieder am Wegkicken, ein bisschen am Schauen, was könnte in welche Richtung gehen. Jetzt ist so ein bisschen so die naive einfach mal machen Phase.
Einfach mal anhelfen.
Ganz genau. Und dann so in einem Monat, zwei wird dann ganz viel gestrichen und ganz viel verdichtet und so. Es ist noch die Phase, wo man ein bisschen Angst, oder wo ich ein bisschen Angst habe, manchmal den Wald von lauter Bäumen zu sehen, wo irgendwie, du hast halt alle Möglichkeiten am Anfang. Du kannst irgendwie, ah, das könnte ich noch machen, aber das könnte ich noch machen.
Das Papier nimmt alles an, du kannst jede Idee ins Unendliche drücken.
Es ist ja so, und das ist irgendetwas Schönes, aber es kann dann auch sich verlieren.
Ja, es kommt immer das Format darauf an, wo man es will, oder? Ja. Du hast einen interessanten Aspekt in einer von deinen langen Antworten.
Shit, bin ich zu lang?
Ja, alles ich gut. Alles gut. Wir sind nicht auf Social Media. Wir werden erstens für Social Media aufgearbeitet. Jetzt bläutern wir nur. Warum falls KünstlerInnen, von mir selber auch oft schwer, dass es Beruf und als Arbeit zu deklarieren? Ist es ja auch?
Absolut. Du hast recht. Es ist auf jeden Fall Arbeit, es ist auf jeden Fall ein Beruf. Und ich finde auch, ich habe das auch beobachtet, dass das viele KünstlerInnen ich manchmal auch sagen, eben wie vorhin. Und das macht man sich halt wie irgendwie so ein bisschen schlechter. Also ich habe das Gefühl, wenn du dich selber nicht irgendwie als Beruf siehst, dann können auch die anderen dir das nicht als Beruf sehen. Und warum sollten sie dann für deine Sache Geld geben und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist halt wie einfach so ein bisschen negativ konnotiert, weil Beruf stellt man sich natürlich gerade vor, Montagmorgen, 6 Uhr aufstehen. ins Büro und nachher etwas machen, was man hasst. Und also jetzt ein bisschen mega
blöd. Ja,
und dann am 5 Uhr wieder heim und man steht mir. Ich glaube, das Coole ist, es ist ein Beruf auf jeden Fall, aber einer, der halt auch viele Privilegien hat und viele Freiheiten und sehr viel Spass macht. Also es ist eigentlich mehr Leidenschaft als Beruf. Und es gibt aber auch Auftritte, die sich sehr fest wie Arbeiten anfühlen, wo man sich fragt, warum mache ich das nur? Ich habe hier ein paar Beispiele.
Oh, Scheiße.
Ich tue nachher sehr gerne eins nach meiner ellenlangen Antwort eins geben. Ich finde einfach, das Wort Job ist so, das klingt so nach so blutleer irgendwie. Also vielleicht kann man es so sagen, es ist Beruf, aber auch Berufung.
So. Ja, Berufung wahrscheinlich.
Ganz genau.
Nein, das sehe ich auch, als ich da gestartet habe.
Bin ich im Bild? Ich habe Angst, dass ich im Bild bin.
Du bist immer im Bild. Ich probiere, dass er nachher vielleicht die Locken da oben wird ein bisschen abgeschnitten. Je nachdem.
Ich habe versucht, so, ich merke, wenn ich so die das jetzt einfach hören, merken, sehen das natürlich nicht, aber ich bin so mein Tischchen am durchlüften, ja. Wo ich so, so immer noch ein bisschen am
Schwitzen bin. Aber Geruch? Gibt's noch nicht.
Also schon, Video, oder? Das wäre meine nächste Frage.
Nein,
also wenn du umkippst, dann mache ich einfach eine Solo-Show. Zweieinhalb Stunden Kilian, ja. Welt mit Jan.
Jan, als Deko. Nein, aber das merke ich oft, wie spannend das ist, wo ich angefangen habe, hat man oft als ein Hobby angeschaut und dann so, kannst du von dem auch leben? Ja. Und dann denkst du, nein, aber wenn ich nicht dranbleibe, kann ich es eh vergessen. Und wie sich das jetzt kehrt mit dem Stempel vom SRF. Jetzt mache ich eigentlich genau das Gleiche, aber jetzt ist es anerkannt.
Ja.
Weil eine höhere Stelle das irgendwo abgesegnet hat. Jetzt bin ich plötzlich Moderator, was ich vorher auch gemacht habe. Ist das spannend.
Ja, gewisse sagen wahrscheinlich, hey, seit ich am SRF ist, hey, das ist einfach, das ist nicht mehr gleich. Das ist einfach nicht mehr...
Ja, das ist etwas anderes, oder?
Du kannst es niemandem recht machen. Auf der einen Seite, also ich kann das von mir so manchmal denken, so, sagen die Leute, ja, eben, oft fragen sie ja, man kann aber schon nicht davon leben, oder? So,
genau.
So, es geht schon nicht, oder? Weil so, das wäre natürlich auch schlimm. Ja. Und ich sage, Mama, das geht, ich lebe schon recht lange davon. Und dann so, ah, okay, und so. Und dann ist immer so ein Aber kommt, noch, ja, aber dann bla bla bla.
Ja, und weil dann merken wir ja dann oft, dass sie vielleicht auch wollen, aber wir jetzt nicht so risikofreundlich sind, weil auch das Leben hat Konsequenzen. Also, darum...
Auf jeden Fall.
Alles hat Konsequenzen im Leben.
Das ist so. Was noch lustig ist, vielleicht, um wirklich ehrlich zu sein, das habe ich ein paar Mal irgendwie ein paar Leute erzählt und ich glaube, es stimmt eben schon. Ich habe wie so, als ich angefangen habe, als ich halt davor angefangen habe, so Auftritte zu machen und Geld dafür zu verlangen, bin ich halt am Studieren gewesen und habe eigentlich nicht mega Lebenskosten gehabt und bin einfach in das wie so ein bisschen reingeschlitten, ja. Parallel und habe mein Studium irgendwann noch fertig gemacht.
Als was?
Soziologie, Gesellschaftswissenschaften. Okay. Mir ist wichtig, gewesen, nach dem Abschluss keinen Job zu finden, darum habe ich das studiert. Nein, es ist so, und wenn ich jetzt einen Job gehabt hätte, 80%, 100% und nicht irgendwie studiert hätte und dann hätte wollte alles auf die Karte setzen, Auftritt, ich hätte es mir nicht getraut im Fall. Ich hätte es mir wirklich nicht getraut.
Weil du ja wahrscheinlich schon das Leben irgendwie mit einem Lebensstandard aufgebaut hättest und dann plötzlich halbieren, wird wahrscheinlich extrem schwierig.
Absolut. Und du weißt ja auch nicht, du Selbstständige weißt ja du nicht, in einem halben Jahr hast du viel Auftritt, hast du wenig Auftritt. Das ist ja immer so ein bisschen Ungewissheit. Ungewissheit. Und wenn du angestellt bist, dann weißt du, ja, ich hätte, falls ich jetzt irgend entlohnt wird oder so, habe ich meinen Lohn auf die und die Zeit. So. Und darum, für das wäre ich, glaube ich, das grosse Schisshass gewesen, um diesen Schritt zu wagen. Und darum bin ich irgendwie froh, dass mir die Entscheidung
einfach so reingerutscht
ist. Ja, wirklich. Ich bin wirklich so... Ich hätte das nicht können planen, glaube ich.
Wie würdest du Kleinkunst bezeichnen in der Schweiz? Du
in Bezug auf was,
dich, Mensch, jetzt so? Du bewegst dich ja so auch zum den Unterhalt und das Leben und Auftritt und so die Kleinkunst-Szene. Wie beschreibst du sie? Ist sie farbig? Ist sie divers? Ist sie... Was ist sie?
Ja, Kleinkunst ist halt schon auch ein sehr grosser Begriff. Also ich
tummel mich natürlich... Also so
klein ist sie ja nicht. Ja, so klein ist sie ja eine grosse Kleinkunst. Also ich tummel mich natürlich sehr fest so in dieser Kleintheaterwelt, die halt sehr eben viel Cabaret und Spoken Word und theateraffin ist. Aber wenn ich an die Künstlerbörse gehe, einmal im Jahr, und dann...
Gehst du gerne dann?
Es ist noch interessant, ich gehe gerne hin, weil ich viele bekannte Gesichter sehe,
die nicht von ich können.
Es ist so, aber so der Auftritt, das ist so ein Druck, weil du weißt einfach, wenn du einen guten Auftritt machst,
dann hast du ein halbes Jahr verkauft.
Ich glaube, du bist eben sogar für 3 Jahre verkauft. Okay. Und wenn du halt einen schlechten Auftritt hast, dann haben das halt irgendwie 500 Veranstalter innen gesehen und denken dann so, ja, hat mir jetzt nicht so gefallen, brauchen wir jetzt nicht. Und dann hast du halt auch den Stempel. Glücklicherweise sind meine bisherigen, ich glaube, 2 Auftritte habe ich dort gehabt, sehr gut gegangen. Und darum ist das eigentlich cool. Aber auf jeden Fall, die Künstlerbörse ist halt, dort ist alles. Dort hast du halt wirklich fast Jonglagen über Theaterstück, über Tanz, über Slam Poetry. Und darum, also so rein jetzt von inhaltlich und von den Formen, ist dort sehr viel, ist es sehr divers. Also ich weiß nicht, ob du auch noch irgendwie das Thema Inklusion angesprochen hast. Dort sehe ich jetzt nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Szene gibt.
Ja, der Eddie Ramirez macht ja genau, einiges und auch er mit jemandem zusammen, also Ausdruck und auch Kunst. Doch, es ist sich langsam etwas am Formieren. Langsam kommen ja Menschen mit Behinderung und sagen einfach, wir sind da. Ja. Darum.
Was es gibt, wo ich schon direkt auch Kontakt habe, ist so, ich weiß nicht, die kennen es für die, wie heisst sie, die Deaf Slams, wo du eigentlich mit Leuten, mit tauben Leuten auftrittst. Und es gibt so die Crossover Deaf Slams, wo du eigentlich sowohl Leute hast.
Ja, bin ich eigentlich an einem gewesen, ist noch spannend.
Ah, alles klar. Und du hast durch simultane Übersetzungen, und da bin ich weiß gar nicht, 2-mal sicher heim auftreten. Und das ist eine super coole Erfahrung, weil da hat wirklich neue Leute können ist, die sonst nicht in der Slam-Szene unterwegs sind. Ich sage jetzt mal in der klassischen Slam-Party-Szene. Und du merkst echt, spannend wird es für den, wenn quasi die Welt aufeinandertreffen und nicht
und
quasi
eine neue Welt entsteht.
Ganz genau. Oder? Und dort ist wirklich so ein Crossover-Slam. Und das gibt es viel zu wenig. Also es gibt das meines Wissens so 3-4 Mal im Jahr in der Schweiz.
Ja, das Kleintheater Luzern, wo ich verbandelt bin, auch mit Podcasts, hat schon mal einen geführt und so. Wenn man auch ein dich verfolgt, sieht man dich ja viel auf Social Media. Wie würdest du die Beziehung Social Media Kilian bezeichnen? Ist es ein Zweck-Ehe? Ist es eine liebevolle Ehe? Ist es ein Müssen? Oder ist es?
Du hast schon die wichtigen Sachen gesagt. Es ist sehr fest ein Zweck-Ehe und es ist eine Hassliebe.
Okay.
Extrem. Also es ist so, ich behaupte, das ist jetzt eine grosse Behauptung, aber wenn ich sage, wenn ich jetzt nicht ein Künstler wäre und nicht auf einer Bühne stehen und nicht so die, das halt auch als Instrument brauchen, ich würde das, glaube ich, löschen, weil ich merke, wie oft ich einfach Zeit vergeude. Und wenn ich habe vorhin schon ein Buch erwähnt, das ich gelesen habe, mit dem Stolen Focus. Es raubt mir so viel Zeit und es macht mich nicht glücklich. Ich schaue nicht irgendwie eine Stunde lang Social Media an und finde nachher, jetzt bin ich ein besserer Mensch, jetzt habe ich etwas gelernt, sondern ich habe irgendwelche auf gut Deutsch oder auf gut Neudeutsch Bullshit-Videos geschaut. Was ich cool finde, ist, so die Videos zu machen.
Auf die Kämpfe.
Genau, also die machen wirklich Spaß. Das ist ein uhren Bütz. Und für das, was ich, und ich mache das natürlich alles gratis, einfach weil ich Freude daran habe. Und für das, und dass es so ein Bütz ist.
Die, oder?
Genau, eben. Also es ist, das bringt es eben schon. Die Leute sehen mich und auch Leute, die mich vielleicht noch nicht gekannt haben. Also darum, es lohnt sich schon, um irgendwie Reichweite zu generieren. Aber ich mache das auch wirklich, weil ich es mega gerne mache. Weil ich glaube, wenn ich das nur würde, in Anführungs- und Schlusszeichen, aus Reichweite Gründen machen, würde es sich nicht lohnen. Aber das Coole ist eben, ich war eigentlich überhaupt kein, wie soll ich sagen, als Filmischer bin ich ein völliger Newcomer gewesen. Und ein Kollege von mir hat mir das so ein bisschen eingerichtet, aber auch schon für eine ganz, eigentlich noch für einen tieferen Level vom Niveau her und hat das so selber ein bisschen googelt und solche Sachen. Und ich finde es aber auch cool, immer bei jedem Video so ein bisschen etwas Neues dazu zu lernen.
Ja.
Und ich glaube, das ist irgendwie das, was glaube ich, auch Spass macht, dass es vorne mein Hauptding ist und weil es nicht mein Hauptding ist, ist es auch nicht so wichtig,
wenn
es
ein bisschen
dann, ganz genau. Dort habe ich auch nicht so viel zu verlieren. Wenn ich ein neues Programm mache, dann muss es natürlich gut sein, wenn ich schon irgendwie gebucht bin. Aber wenn ich ein Video mache und das ist jetzt halt nicht so der Hit, dann ist es halt nur ein Video gewesen, aber im besten Fall etwas gelernt. Und darum ist es so ein bisschen, wie du sagst, ein Zweck-Ehe irgendwie nehmen durch.
Wie lange hast du denn für die Videos? Also ich habe ja auch etwa Eben, das Intro gar nicht schon, 40 Minuten. Und
es fühlt sich an wie Stunden im Fall.
Ja, ich weiss.
Das
wärmest
du nicht
überhaupt. Ja, alles gut.
Überhaupt, das fühlt sich aber nicht an wie 40 Minuten.
Nein, das weiss ich aber auch. Für mich aber auch nicht. Aber wie lange hast du für die Idee, für die Produktion, für die Nachbearbeitung? Das wird immer auch ein bisschen unterschätzt, weil man sieht ja immer noch das Endprodukt.
Ganz genau. Also die Videos, die ich momentan mache, also für die, die mich auf Social Media nicht können, die dürfen mich sehr gerne folgen. Es ist Lavashkili auf Instagram. Momentan mache ich
eben aber so, nur digital folgen, nicht im
ja, ganz genau.
Im Leben.
Die dürfen, aber nur, wenn ihr irgendwie Gutes dabei habt und etwas Lustiges zu erzählen. Und dann dürfen wir gerne folgen, aber vielleicht nur so 5 Minuten.
Ja,
jetzt wenn ich jetzt rausgehe, so ein Kamer Bahnhof, ja. Jetzt muss ich irgendwie, ich weiß nicht, deine Fanbase ist wahrscheinlich so verfolgt, die wirklich buchstäblich. Jetzt muss ich auch noch Angst
haben. Also weißt, ich habe meinen Safe Space erarbeitet hier in Cham. Da bin ich sehr nicht social.
Sicher.
Also, weil ich einfach, weil ich sonst sehr social bin, weil ich muss schon sagen, viele Leute kennen mich jetzt halt, weil rostelrote Haare und ein grosses Maul gibt es nicht so viel. Und dann gibt es halt viele Leute, die Freude haben, wenn sie mich sehen. Und das ist manchmal noch ein bisschen komisch, wenn du auf jemanden triffst, der ein Bild hat über dich und du kennst aber die Person nicht. Und sie kommt mit dem Bild, das sie im Kopf hat und du hast noch keins zu dieser Person. Das kann dann eigentlich sehr interessant werden.
Mega, also das haben jetzt Leute eben noch nicht gehört, weil ich ja hier gekommen bin vorhin. Das ist das etwas vom Ersten, was ich zu dir gesagt habe. Irgendwie, wir haben uns noch nie echt getroffen, hat eben halt irgendwie über Social Media geschrieben und ich kenne eben halt dein Zeugs eben vom Fernsehen und von Social Media und du eben mich auch über Social Media. Und, aber irgendwie so habe ich das Gefühl gehabt, wir können uns irgendwie, aber ja. Wir uns gar nicht getroffen. Und das ist schon noch lustig, wie so die Grenzen verschwimmen ja, irgendwie über das Internet.
Das ist schon speziell. Und das ist ja das Coole, oder? Also ich glaube, das ist das grosse Benefit von Social Media. Aber wenn du dann eben merkst, dass es ein Bild über einen gibt, über Social Media, wo du selber gar nicht kannst beeinflussen, ja. Dann wird es wieder sehr interessant.
Ja, das ist ja auch so recht eindimensional. Also, ja. Weißt du, also zum Beispiel, wenn ich jetzt das, was ich mache, ist ja wie, ich habe mir irgendwann gesagt, ich tue keine privaten Sachen mehr
ja.
Auf Facebook. Das habe ich zwar früher gemacht, aber ich finde, wie so privat bin ich eigentlich nicht so eine spannende Person für Leute, die mich nicht können. Für mein Umfeld vielleicht schon, weiß ich nicht. Und ich möchte das auch nicht, dass, ich möchte, wenn die Leute über mich reden, dass sie über mich reden wegen meiner kreativen Kunst, Sachen. Genau. Und ich finde, das Private ist privat und das Öffentliche ist öffentlich. Ich mache da sehr klare Trennlinie. Aber gleich, das ist ja wie dann, das, was ich auf der Bühne mache oder in diesen Videos, ist ja eine Seite von mir, die halt einfach sehr wortverspielt, sehr lustig ist, hoffentlich. Ich bin nicht immer so. Privat bin ich auch mal ernst, bin ich auch mal ruhig. Und wenn ich nur bin ich effektiv.
Wow.
Ja, glauben wir cool, oder? Weißt du, privat bin ich total ein Arschloch. Völlig ein unausstehlicher Typ,
ja, der nie lacht und so. Wahrscheinlich nicht mit dem spitzbübischen Lachen, auch wenn du ernst bist, yeah. Irgendwo durchdrückt.
Ja, aber natürlich, wenn natürlich jemand das Video sieht und denkt, ah, der Kilian ist immer so
ja.
Und so. Das ist eben sehr eindimensional. Darum ja. Verstehe ich, was du meinst. Aber auf deine die Frage zurückzukommen.
Wie lange
genau? Aber die Reels, die ich mache, die dauern eigentlich eine Minute. Und das Coole ist, ich bin jetzt schon viel schneller geworden, weil ich wie so einen Workflow habe. Aber ich sage, ich brauche sicher einen Tag, also einen Arbeitstag. Aber da bin ich schon sehr schnell dran.
Also schon mit Text geschrieben?
Oder nein, also ich habe keinen Morgen haben, ich schreibe etwas. Da bin ich recht schnell mittlerweile, weil Schreiben ist also meine Kernkompetenz. Und dann nachher ein Zeugs aufstellen. Manchmal steht schon, es braucht mega viel Platz mit dem Licht und mit dem Background und so. Ja, eben. Wenn ich es alles aufstellen, braucht es auch ein Weile. Und dann so das Aufnehmen braucht auch irgendwie Zeit. Und dann vor allem das Schneiden braucht mega lang. Weil dann bin ich so ein bisschen Perfektionist. Und dann, da war noch ein halbes Sekündchen.
Ja, und Sachen und so. Vor allem, aber man meint, ja, das halbe Sekündchen macht ja nicht doch. Es extrem. Macht aber ja. Etwas eben für die Punchlines, oder?
Es ist ja so. Und da bin ich extremer Perfektionist. Und eigentlich könnte ich dort auch sagen, weißt du, komm, so viele Leute schauen das jetzt auch nicht, jetzt lohnt es gut sein, aber ich weiß nicht wirklich, dass es perfekt ist. Und das ist das, was viel Zeit braucht. Und als ich angefangen mit den Videos, habe ich 2 Tage gebraucht, weil ich halt einfach die Prozesse noch nicht drin hatte. Und eben, ich mache es, weil ich es sehr gerne mache, aber es wäre ein Aufwand und Ertrag. Im Moment zumindest ist es so ein Missverhältnis, aber es ist egal, ich habe mega Freude an diesen Videos.
Und wie geht es mit Reaktionen auf Social Media?
Eigentlich recht gut. Also ich habe jetzt nicht mega, mega viele Reaktionen, aber die ich habe, sind positiv.
Ach,
cool. Und ich habe wie so, Es gibt auch Hater und so, die halt irgendwie mal einen Scheiß schreiben. Aber ich habe jetzt nicht Leute, die das regelmäßig machen. Aber ist jemand, der mich so jedes Mal was fertig macht, das habe ich nicht, noch nie, halt so lange.
Ja, aber ich finde das aber noch manchmal spannend, das sind eigentlich insgeheim die krassesten Fans.
Mensch.
Die müssen ja alles sehen.
Ah, ja, stimmt.
Die müssen ja alles sehen, um können, darüber abzuwenden.
Aber was ich mega spannend fand, also hast du irgendwie so Hater, die...
Ja, nein. Ja. Also wenn ich natürlich eine Plattform SRF habe,
der ist natürlich
komme ich natürlich alles über, ja. Was aber auch wieder spannend ist, damit können umzugehen. Aber so natürlich für meinen eigenen Kosmos weniger. Ja. Natürlich hat sich das auch verändert, weil jetzt bin ich ja für gewisse, wie so ein Vorbild im Thema Behinderung, was ich manchmal weniger gerne bin oder muss ich muss reinwachsen, dann merke ich natürlich schon, dass mein Wort, wenn wir wieder im Wort sind, vielleicht für gewisse mehr Gewicht hat wie für andere.
Also ich weiss, du stellst eigentlich Fragen bei dem Podcast, aber kann ich jetzt eine Frage, die mich wundern würde? Das ist, ich finde das auch noch schwierig, wenn du eigentlich du bist quasi wie so Personalunion für mega viele Leute mit mega vielen verschiedenen. Natürlich ist das Überthema ist eben Inklusion oder ist Behinderung. Ja. Aber du bist ja dann wieso. Das ist ja ein recht krasser Druck, wenn du eigentlich auch für sehr viele Leute erwarten von dir zumindest, dass du für sie redest. Aber du kannst ja eigentlich auch nur für dich ein Stück weit reden, obwohl du auch irgendwie so ein Botschafter bist.
Es ist ja ein Druck. Am Anfang bin ich fast dem Druck verbrochen.
Sicher.
Also, weil ich es auch wollte gut machen. Ja. Und dann bin ich an den Punkt gekommen, und ich gemerkt habe, ich werde eh kritisiert.
Ja.
Also von einem Ecke kommst du immer. Ja. Und seitdem lebt sich es besser, weil jetzt mache ich es wirklich so, wenn ich kann in den Spiegel schauen kann, dann ist für mich die Welt in Ordnung.
Ja.
Und wenn ich halt auch mal am Bock schiesse, wo ich halt vielleicht ein bisschen mehr Gegenwind bekomme, sitze ich an, reflektiere es, Leute am Herr Kaiser noch an, der bringt manchmal noch gute Inputs, aber wohlwollend.
Ja, ja.
Also, das ist auch wichtig, Leute zu haben, wo du merkst, du wirst nicht kritisiert als Person, sondern sie wollen dich auf etwas aufmerksam machen. Es ist wohlwollend, das ist immer wichtig. Vor allem, wenn du eine öffentliche Person bist, dass du weißt, dass du Leute hast, die dich nicht wegen dem kritisieren, um dich fertig zu machen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du auch so Leute hast, wo du kannst konstruktives Feedback, wo du weißt, die müssen nicht irgendwie bei mir auf dem Zahltag sein oder so, sondern die sagen jetzt mal, weil sie mir mögen und weil sie mir ehrlich wollen, helfen auch.
Ja, auf jeden Fall so Leute. Also den Renato habe ich auch schon, ich kenne ihn schon sehr lang, eben über die Slams, auch schon ein paar Mal gefragt, was er findet und so weiter. Zum Beispiel auch gerade nach einem Auftritt, wenn er auch dabei war, ja. Man fragt, du hast jetzt irgendwie so die Textstelle, hast du das jetzt problematisch gefunden oder so. Und ich habe schon eben so den Freundeskreis und so weiter, wo ich habe. Aber was ich noch gemerkt habe, eben, auch wenn die wohlwollend sind, sie sind gleich halt auch behaftet. Ja, also weißt du, sie haben immer auch irgendwie, sie wissen ja, sie können die fast zu gut. Also ich, wenn ich irgendwie,
ja, okay,
wenn
ich sehe den Punkt. Ja.
Also ich finde, also das mache ich auf jeden Fall, aber ich habe auch immer noch so ein bisschen ich mache immer einen Schritt zurück, wo ich weiss, sie haben natürlich auch eine gewisse Beziehung zu mir. Am besten ist, also am allerliebsten mache ich, dass ich es wirklich von fremdem Publikum an einem Slam ausprobiere, weil wenn es dann nicht funktioniert oder etwas problematisch ist, irgendjemand kommt schon und sagt das oder schreibt es dann nachher. Und ich finde das eigentlich, es ist ein bisschen brutalerer Weg, weil eben, es sind fremde Leute, die sind dann halt gnadenloser. Aber wenn es dann funktioniert oder wenn dann die Leute finden, mal, das ist cool, bringt es dir auch mehr, als wenn die beste Kollege sagt, ist super gewesen.
Ja, das nützt dir dann allein nicht nur das, es ist super gewesen.
Ja, ja.
Dann denke ich so, ja, darum mache ich sie ja, auch.
Klar. Es muss schon kritisch sein, klar.
Hey, aber es ist schon, also, wo ich gemerkt habe, dass ich, egal was ich mache, auch wenn ich nichts mache, kann kritisiert werden, dann ist es befreiend gewesen irgendwo durch.
Ja.
Und dann musst du halt selber irgendeine Strategie entwickeln, wie du mit dem Grundrauschen umgehst.
Ja.
Vor allem eben, wenn du noch in eine Position drückt wirst, um jemanden zu vertreten. Darum habe ich für mich angefangen, immer von mir zu reden.
Ja.
Also ich finde, ja. Wenn ich mir findet.
Ja, gut,
dann. Dann machst du eine Büchse auf, die du nicht mehr kannst kontrollieren kannst. Ja. Das habe ich immer auch lustig gefunden, gerade das letzte Mal, wo ich bei Judith Wendl im Podcast für Fokus war. Und zum Thema, warum ich nicht in die Politik gehe. Habe ich dann gesagt, ich sei nicht so der Apero-Typ und so. Und dann sind wirklich Politiker innen zu mir angekommen und ich habe keinen Namen genannt und auch keine Partei, sind so, so bekannte Politiker innen zu mir gekommen und gesagt, ja, es war ja, sehr spitzfindig, was du gesagt hast. Über uns, ja, ich habe nicht dich persönlich angesprochen, aber... Es zeigt natürlich viel, dass du dich angesprochen fühlst. So, eben, ich bin immer, ich tue immer aus meiner Optik reden. Und dann kann mich auch niemand gross angreifen, wenn ich sage, wir könnten über das reden, warum du dich betroffen fühlst. Und dann kommt es dann meistens, dass sie etwas haben. Aber ich bin immer fein raus und sage, ich habe von mir geredet. Ja. Hey, ich war eigentlich fertig mit ihm. Aber du hast schon angefangen mit Fragen stellen. Das ist immer so die Chance für den Gast oder für die Gästin, mir noch Fragen zu stellen, wenn es gibt. Muss natürlich nicht.
Ja, nicht eine Frage, aber ich habe noch eine spannende Anekdote, wo mir noch deine Meinung würde wundern. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe für Bräun Firmis
was gemacht. Ich habe fast gedacht, dass es so thematisiert
so, wird. Ich habe mir überlegt, ob ich es anspreche, aber eigentlich, es ist nicht so wichtig, aber es ist noch, es geht eben in die Richtung vorhin, wo du gesagt hast, eben von wegen, dass du quasi der Botschafter nicht kannst sein und so weiter. Also es ist so, ich habe angefragt worden für Bräun Firmis letztes Jahr, Kanton Solothurn Aargau, ein Video zu machen zu der Aktion.
Sie hat geheißen, alle aus dem gleichen Teil.
Ganz genau, ganz genau. Und das war eigentlich die Idee gewesen, dass ein BäckerInnen oder Bäckereien so, wie sehen wir denn, so die Kleis?
Ja, Gritti-Bänze.
Ganz genau machen. Und zwar halt in verschiedensten Formen und Farben und Grössen. Die einzige Bedingung ist, dass alle gleich schwer sind, dass man halt nicht irgendwie gewisse teurer oder günstiger sind. Und es, einfach, oh, es hat Bänze gegeben im Rollstuhl, es hat Bänze gegeben, die Arm gefädelt und so weiter und so fort. Und sie haben mich gefragt, ob ich das machen will. Ein Video, wo ich eben irgendein lustiges Video mit dem Handy,
ja, Low Budget so und so weiter. Ja, so wie du jetzt machst. Oder? Genau. Also, plus minus.
Ganz genau.
Also wirklich, mit diesen farbigen Hintergründen.
Ganz genau. Also wirklich so iPhone und das Mikrofon und dann halt mit meinem blöden Wortspiel. Und dann ist noch der Dings dabei gewesen. Wie hat der auch schon wieder geheißen? Ah, ich bin so schlecht mit Namen. Ein Gitarrist, der im Rollstuhl war und halt zwei junge Bäcker-Lehrtöchter. Und haben das Video gemacht. Und für mich war klar gewesen, hey, ich kann mit meiner Kunst irgendwie etwas Gutes tun. Ich kann quasi Leute erreichen, die nicht erreichen. Und auf Dings aufmerksam machen. Auf die Aktion und habe auch der Bräun Firmis vertraut. Und ich hatte dort lustigerweise eine grosse Reichweite gehabt. Und viele Leute haben sich gemeldet und haben positive Feedback gehabt. Aber ich habe auch sehr kritische Stimmen gehabt, wo ich rückblickend muss sagen, auch zu Recht. Und zwar ist so Kritik gewesen, um das, ich habe natürlich jetzt nicht alle Kritik jetzt hier auflegen, aber das, was ich so geblieben ist, so der Sens ist gewesen, dass halt der Satz, wir sind alle aus dem gleichen Teig und wir sind alles nur Menschen, dass man das halt auch so kann lesen kann, dass halt wie eigentlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Person ohne Beeinträchtigung das halt sehr einfach kann sagen, ja, wir sind aus dem gleichen Teig und so, es ist alles so, wir haben alles ein Problem. Und es war natürlich überhaupt nicht so gemeint gewesen. Ich habe natürlich wie gemeint, hey, ob mit oder ohne Behinderung oder Beeinträchtigung, wir sind alles Menschen und wir sind aufeinander schauen und es geht um einen Dialog. Und gewisse haben dann halt wirklich kritisiert, ja, dass es eigentlich auch problematisch ist, wenn ich quasi dann so der Fürsprecher werde für ohne eine Behinderung zu haben. Und, aber ich war sehr froh um die Diskussion, weil es wie einfach auch mir einerseits gewisse blinde Flecken aufgezeigt hat, so, wo ich auch vielleicht ein bisschen naiv dran gegangen bin.
Naivität ist grundsätzlich nie schlecht.
Ich finde eben eigentlich auch. Und ich habe, mein Ziel war zu unterhalten und das auf eine lustige Art zu machen. Und was halt auch vielleicht ein bisschen untergegangen ist bei der Aktion, ist, dass ich auch nicht eigentlich der Einzige war. Es hat ganz viele Videos gegeben, wo auch Leute, die bei der Bräun Firmis arbeiten oder assoziiert sind, Leute mit Beeinträchtigung auch geredet haben. Also es ist nicht so, wenn ich jetzt allein nur mein Video gewesen wäre und ich quasi der Einzige gewesen wäre, dann wäre es schwierig gewesen. So. Ich weiß nicht, hast du die Aktion mitbekommen und wie so deine
Gefühlslage sind? Das würde mich wundern. Ich habe das gesehen und ich bin auch gefragt worden für die Aktion. Ich hatte die nicht.
Du bist einfach zu teuer gewesen.
Das auch. Das war der Kernpunkt gewesen. Nein, aber ich habe schon auch den Aspekt mit dem gleich und nicht gleich. habe ich schon auch das gesehen, wo eben auch kritisch begutachtet wird, weil das wird ja dann oft auch gemacht mit dem Wort Handicap. Mhm. Dass dann auch mir gewisse Fußgänger sagen, ja weisst du, ich habe auch ein Handicap, weil ich kann brüllen. Also, yeah, yeah. Darum, ich kann auch nicht alles wünschen. Und darum mache ich für das, wenn es um politische Statements geht, immer gern Mensch mit Behinderung. Yeah. Dass es einfach vom Gesetz her klar ist, um was es geht. Und ich habe aber den naiven Aspekt, der zum Dialog zur Gleichheit anruft, schon auch gewesen. Ich habe manchmal ein das Gefühl, bei diesen Organisationen, wo ich Bräumfirmen auch gut finde, es wird zu wenig gleich, es wird Menschen mit Behinderung für die Aktion gebraucht, aber in der Planung, für die Sichtweisen, in der Vorbereitung wird zu wenig abgeholt, dass man wie eigentlich man hätte den Sitzsturm oder die kritischen Stimmen, die es gäbe, können mit ins Boot holen und vielleicht eine gescheitere Aktion daraus machen. Das wünscht ich mir manchmal ein bisschen mehr, dass man in der Organisation auch gewisse Statements, wie vorher schon, einholt, bevor man etwas rausjagt. Weil so gibt es dann auch wieder die Diskussion, ja, wir sind ja intern auch nicht einig und dann gibt es Gegenfraktionen und dann hilft es aber auch der Grundmessage nicht. Und das wünscht ich mir manchmal ein bisschen mehr. Ja. Dass man vorher ein bisschen besser organisiert. Aber das ist kein Kritikpunkt an dich, weil du bist angefragt worden, wo die so gestanden ist.
Absolut. Darum. Es ist ja völlig, es ist ja, glaube ich, auch die zweite oder das dritte Jahr, wo sie das gemacht hat, also die Gritty Bands Aktion. Ja. Und ich bin halt wirklich so mit dem Approach hingegangen, ja, wenn wir, ich muss ehrlich sagen, ich hatte das mega nicht fest reflektiert. Ich bin einfach angefragt worden, von, ah, coole Sache mache ich.
Ja, ist ja auch cool, oder?
Genau. Und ich habe so einfach, wie gewusst, Abraun Firmis, das kenne ich vom Namen, ich vertraue denen, dass die wissen, was sie machen. Und ich habe ja keine Ahnung, wie die funktionieren und eben, was die für interne allenfalls Zwist haben und so. Und habe dann wirklich auch mein Vertrauen voll in die Hände gelegt. Und ich glaube, rückblickend, ja, eben vielleicht auch wie sagen, hey komm, nehmt doch irgendwie einen Künstler in, der vielleicht näher am Thema dran ist oder so, der eben auch in der Lebenswelt ist und nicht jemand, klar, wir haben eben auch Musiker gehabt, eben, der im Rollstuhl ist, der Steff hat er geheißen, genau, der Steff Dionysi, jetzt ist mir der Sinko, grossartiger Typ. Ich habe es auch nicht als Kritik verstanden, nein, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich glaube, für mich ist es auch gut gewesen, einfach auch die Kritik zu bekommen, um viel mehr darüber nachdenken. So.
Zum Awareness auch ein bisschen bekommen.
Extrem.
Reinkommen. Ich sage nicht, und das finde ich eben manchmal auch schlecht, die Ströme, es muss nur mit Menschen mit Behinderung, über das Thema Menschen mit Behinderung, es muss miteinander passieren. Ja. Und miteinander bringst du nur an, wenn du anfängst, sensibilisieren. Und sensibilisieren können halt Menschen mit Behinderung über das Menschen mit Behinderungsthema. Fußgängerinnen am besten. Das sage ich immer, das ist unser Job, unsere Welt näher zu bringen. Nachher zusammen eine Welt erschaffen, die farbig, die diverser ist. Das machen wir alle miteinander.
Absolut, voll verstanden.
Darum, eben, aber ich finde, ich habe deine Videos gleich cool gefunden, aber ich habe auch nachher cool gefunden, weil wenn es einen Diskurs gibt, ja, was ja das Video ausgelöst hat, gibt es auch immer Reibung und durch Reibung entsteht ja immer Neues, haben wir schon in der Biologie so gelernt. Das ist so. Darum finde ich es gar nicht so schlecht. Ja. Und ich habe auch gewusst, dass du das differenziert kannst anschauen kannst. Mhm. Also weißt du jetzt nicht, selber krank bist oder weißt du, so, das finde ich
extrem.
Find ich cool. Ja. Und wenn hast du das neue Programm so mit einem Tryout, wo man dich kann schauen kann?
Ja, wie gesagt, also der Titel ist noch geheim. Es ist noch nicht, steht noch nicht hundertprozentig. Also da verrate ich jetzt noch nichts, nicht, dass ich mich da schon irgendwie in die Nestle setze. Also Premiere ist, wie gesagt, am 20. oder 21. Januar. Es ist ein Samstag. Tryout gibt es ab, jetzt musst du noch überlegen, Oktober, Es gibt sicher cool. 3 Tryouts, Daten sind noch nicht hundertprozentig sicher, aber für die, die möchten einen allerersten E-Block, ja. Ich weiß nicht, was ein E-Block ist, aber es klingt lustig.
Hast du einen Block?
Einen Block, wo man kann drin
schauen kann.
Ist am 25.09. bin ich in Schinznachdorf. Dort spiele ich alte und neue Sachen solo und dort werde ich ganz viele Sachen ausprobieren. Das heisst, das ist eigentlich schon das erste Tryout. Sehr, sehr rough, aber ich glaube, das wird ein cooler Abend.
Hey Kilian, es ist mir ein Wahnsinn. Sinnige Freude gewesen. Dich jetzt einmal physisch dürfen kennenzulernen.
Ebenfalls.
Und ich wünsche dir ganz viel Spass mit den Tryouts und mit der Geburt vom neuen Programm. Und wir hören sich. Danke
für die Einladung. Grosse Freude gewesen und bis gleich und danke fürs Hören.